Ihr seid gut? Dann wollen wir mal hoffen, dass das mit dem einen Strichler hier noch gut geht. Ansonsten brauche ich dann halt mal Nachschub an Akku. Gut. Muss ich mich beeilen, damit die Zeit reicht für den Akku. Es gibt keine Bibelstelle, die so brutal ist wie die Bibelstelle, die wir heute anschauen. Die mich mehr konfrontiert und vielleicht auch euch mehr konfrontiert als jede andere, speziell in unserer Zeit. Es ist die Bibelstelle, ich muss meine Uhr noch stellen, damit ich hier... So, falsche Uhr, jetzt. Jedes Mal, wenn ich diese Bibelstelle lese, dann hält sie mir einen Spiegel vor. Und wenn ich in den Spiegel gucke, dann wird mir gar nicht so wohl. Wenn ich diese Bibelstelle auf mich wirken lasse, dann stellt sich die Frage, was hat sie für mein Leben für eine Bedeutung? Und welche Personen sind davon betroffen? Und welche Situationen sind davon betroffen? Und welche Schritte muss ich machen, wenn ich diese Bibelstelle ernst nehme? So, jetzt habe ich euch den Mund genügend wässrig gemacht. Die heutige Bibelstelle steht in Matthäus 7, 1 bis 6 und lautet: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klarer sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist der heutige Predigttext. Und ihr habt wahrscheinlich jetzt mitbekommen, warum der so ist. Ich habe drei Punkte. Richtet nicht. Richtet damit ihr nicht gerichtet werdet. Und richtet richtig. Das sind die drei Punkte. Richtet nicht. Dieses richtet nicht ist wie ein Hammer. Ja, also es kommt so richtig, wumm, da hast du erstmal das Gefühl, okay, richtet nicht. Alle Diskussionen sind beendet. Aber was bedeutet dieses Richten, das griechische Wort für Richten, dieses Krino? Was bedeutet das alles? Absondern, auswählen, wählen. Anerkennen, wertschätzen. Der Meinung sein, urteilen, denken, entscheiden, bestimmen, verfügen. Richten, urteilen, ein Urteil fällen und verurteilen. So. Wir haben jetzt 6 Punkte mit, ihr könnt so nachzählen, wie viele Bedeutungen. Was von all dem, was da steht, sollen wir denn nun nicht tun? Denn es ist ja offensichtlich, dass nicht all das, was da aufgezählt ist, gemeint sein kann, wenn Jesus sagt, richtet nicht. Oder? Weil die Punkte 1 bis 4 brauchen wir zum täglichen Leben und Überleben, oder? Wir müssen auswählen, wählen. Wenn ich in den Schuhladen gehe, dann muss ich ein paar Schuhe auswählen. Wenn ich Lebensmittel kaufe, dann muss ich die Lebensmittel auswählen aus der ganzen Vielfalt und so weiter. Wir müssen auswählen, entscheiden, urteilen, denken, bestimmen, verfügen. Und dann kann auch das Anerkennen dabei rauskommen und das Wertschätzen kann dabei rauskommen und das Auswählen und das Wählen bzw. auch Aussondern. Ja, das sind alles Punkte, die passieren. Ja, ich mit meiner Brotunverträglichkeit habe ich bisher müssen auswählen. Also das Brot meiner Frau, das vertrage ich und das andere nicht. Ich bin gerade in der Experimentierungsphase, ob da sich etwas Übernatürliches verändert hat, dass ich wieder Brot vertrage. Aber im Moment bin ich da noch vorsichtig, aus gemachter, schmerzhafter Erfahrung. Meine Erfahrung hilft mir, Entscheidungen zu treffen. Manchmal schmerzhafte Entscheidungen, weil ich esse gerne Brot. Aber heilsame Entscheidungen, weil ich nicht mehr Schmerzen habe. So. Jeden Tag machen wir das. Wir fällen tausende Entscheidungen, weil sie unser Handeln dann auslösen. Ja? Unser Handeln kommt nicht einfach so. Das hat immer einen Auswahlprozess an Möglichkeiten und dann handeln wir. Das geschieht natürlich oft sehr unbewusst, aber das Unbewusste ist ja auch gesteuert von unseren, ich sag mal so, von den gemachten Erfahrungen, von den Automatismen, die aufgrund bestimmter Erfahrungen entstanden sind. Niemand kommt ohne ein Unterscheiden aus. Niemand kommt ohne Beurteilen aus. Und wenn das auch in unserer Zeit verpönt ist, ja, dieses Unterscheiden, dieses Beurteilen. Jeder, der das verpönt, muss, wenn er ehrlich ist, zugeben, dass es nicht um das Unterscheiden als solches oder Entscheiden als solches geht, sondern um bestimmte Entscheidungen, bestimmte Urteile und bestimmte daraus folgende Handlungen. Ja, das ist im Prinzip die Geschichte, die dahinter steckt. Und das bedeutet, dass diese Person ja auch schon wieder ihre Urteile und ihre Maßstäbe in Aktion gesetzt hat. Jesus sagt, richtet nicht. Und diese Formulierung kommt im Neuen Testament viermal vor. Einmal in unserem Predigttext, dann in Lukas 6, 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet werden. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt werden. Vergebt, so wird euch vergeben werden. In Johannes 7, 24, richtet nicht nach dem, was vor Augen ist. Also da wird im Prinzip schon differenziert. Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. In 1. Korinther 4, 5, darum richtet nicht vor der Zeit, richtet nicht vor, bevor es wirklich Zeit ist, ein Urteil zu fällen, bevor die Dinge zur Reife gekommen sind. Und manchmal brauchen sie Zeit. Deshalb sagt Paulus, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Richtet nicht vor der Zeit. Wir haben zweimal in Matthäus 7, 1 und Lukas 6, 37 diese Formulierung, richtet nicht, damit wir selbst nicht gerichtet werden. Und in Lukas folgt dann ja, wie wir es gelesen haben, verdammt nicht, damit ihr nicht verdammt werdet. Und das zeigt schon die Zielrichtung eigentlich dieser zwei parallelen Verse an. Es geht nicht einfach nur um ein grundsätzliches Richten oder Urteilen, sondern um ein Richten mit dem Ziel zu verdammen. Es geht um ein Verurteilen, ein Verdammen. Martin Lloyd-Jones sagt in seinem Kommentar zur Bergpredigt, worin besteht diese Gefahr, vor der unser Herr uns warnt? Wir können zunächst einmal sagen, dass es sich um eine Art Geist handelt. Einen Geist, der sich auf bestimmte Weise manifestiert. Es ist ein selbstgerechter Geist. Dahinter steht immer das Selbst. Und es ist immer eine Manifestation von Selbstgerechtigkeit. Ein Gefühl der Überlegenheit, ein Gefühl, dass wir alles richtig machen, während andere es nicht tun. Das führt dann zu ständigem Kritisieren und einem Geist, der immer bereit ist, sich abwertend zu äußern. Und dann kommt noch die Neigung dazu, andere zu verachten, sie mit Verachtung zu betrachten. Ich beschreibe hier nicht nur die Pharisäer, ich beschreibe alle, die den Geist des Pharisäers haben. In Johannes 7, 24 sagt Jesus, dass wir nicht nach dem urteilen, nach dem richten sollen, was wir oberflächlich sehen. Und das entspricht dem, was Jesus selbst gelehrt hat, wo auch was sein Auftrag war. Wir lesen in Jesaja 11, 4, er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Jesus selber hat sich an diesen Grundsatz gehalten. Er hat gerichtet nicht nach dem, was so oberflächlich sichtbar war, sondern hat nach dem gerichtet, was er in den Herzen der Menschen gesehen hat durch Offenbarung Gottes. Wann immer Jesus mit Menschen zu tun hatte, schaute er auf ihr Herz und ihre Motive. Darum geht es auch in 1. Korinther 4, 5, wo es auch um das Herz und das Verborgene des Herzens geht und wo wir eben nicht vor der Zeit richten sollen, sondern warten sollen, bis Jesus wiederkommt und das Verborgene des Herzens dann offenbar machen wird demjenigen. Und darum geht es letztendlich auch beim Urteilen, auch bei deinem und meinem Urteilen. Was ist in unserem Herzen los? Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Zweiter Punkt. Jesus sagt, dass wir nicht richten sollen, damit wir selbst auch nicht gerichtet werden. Weil mit dem Maßstab, mit dem ich den Jürgen richte, werde ich, wenn ich vor Jesus stehe, gerichtet werden. Lloyd-Jones sagt dazu, unser Herr erklärt wirklich, dass Gott selbst in diesem Gericht, das ich beschrieben habe, uns nach unseren eigenen Maßstäben richten wird. Also Gott wird nicht einfach sein quasi himmlisches Gesetzbuch nehmen und sagen, was steht da drin, sondern er wird sagen, was steht im Gesetz des Eugen drin? Wie hat der Eugen andere beurteilt? Denn ich habe ein Gesetz aufgestellt. Du wirst von deiner eigenen Autorität beurteilt werden, schreibt er weiter. Durch den Anspruch, den du erhebst, wirst du selbst beurteilt werden. Du stellst dich selbst als Autorität hin. Nun gut, das wird der Maßstab sein, der bei deinem eigenen Urteil an dich angelegt wird. Und Jesus illustriert es in Matthäus 18, Vers 21 folgende. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Da ist der Herr, zu ihm wird ein Knecht gebracht, der ihm gegenüber eine unermessliche Schuld angehäuft hat. Und der Herr will ihn verkaufen, damit er es zu Geld machen kann. Und der Knecht bittet ihn. Und der Herr lässt sich tatsächlich erweichen und erlässt ihm die Schuld, diese nicht bezahlbare Schuld, erlässt er ihm. Und dann geht der Knecht hin, trifft seinen Mitknechten, der ihm eine kleine Summe schuldet, er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er ihm alles gezahlt hat. Und es kommt zu Ohren des Herrn und der Herr holt ihn zurück und sagt so, jetzt werde ich dich nach deinem eigenen Urteil richten. Das ist genau dieser Mechanismus. Und was passiert? Er wird seinen Peinigern übergeben, bis dass er alles bezahlt habe, was er eigentlich nie und nimmer bezahlen kann. Also eigentlich eine ewige Pein. Das deutet hin auf das Endgericht und das Resultat davon. Ob wir in diesem Endgericht bestehen können, ob wir in der Situation dieses ungerechten Knechtes sind und zur ewigen Pein verurteilt werden, oder ob wir da ungeschoren durchkommen, das hängt sehr stark davon ab, in welcher Beziehung wir zu Jesus, zum Herrn sind. Der nicht an Jesus Glaubende wird entsprechend seinem Leben gerichtet. Er bekommt den Lohn und die Auswirkung seines Lebens, seiner Lebensentscheidungen dann zu spüren. Er wollte Gott nicht glauben, also wird er auch ohne Gott in Ewigkeit sein. Für ihn gab es Gott nicht, also ist Gott für ihn auch nicht da in alle Ewigkeit. Das ist mal das eine. Für den an Gott Glaubenden ist das eine andere Sache. Da geht es nicht mehr darum, wird er mit Gott zusammen sein. Da geht es dann darum, wie wir es im Korintherbrief gelesen haben, dass er Lob oder Lohn empfängt. Dass Gott ihm entsprechend seinem Urteilen dann entsprechend auch Lohn geben wird. Wollen wir, dass Gott uns entsprechend unseren eigenen Maßstäben beurteilt und richtet? Willst du, dass Gott deine Maßstäbe, die du an andere anlegst, an dich anlegt? Wir vergessen sehr schnell, dass wir selbst uns das Urteil sprechen. Ich wurde einmal von jemandem nach einer Predigt kritisiert. Kann sein, dass ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Da kam jemand und sagte, du weißt ja, sagte die Person, bevor man etwas Negatives sagt, sollte man mindestens 7 positive Dinge sagen. Und das hast du in deiner Predigt nicht gemacht. Ich habe dieser Person zugehört, war völlig verdattert. Verteidigen wollte ich mich auch nicht. Und deshalb habe ich zuerst gar nicht realisiert, was da passiert ist. Dass die Person ihren eigenen Maßstab nicht befolgt hat. Sie hat mich die ganze Zeit zugetextet, was ich alles falsch gemacht habe. Und es gab kein einziges positives Wort über die Predigt so far. Und ich habe gemerkt, wir sind so schnell, Maßstäbe an andere anzulegen und realisieren noch nicht mal, dass wir uns damit selber ein Urteil sprechen. Wenn ich mir überlege, dass ich mit meinen eigenen Maßstäben beurteilt werde, dann wird mir ganz übel. Also dann könnte ich gerade. Was sind die Maßstäbe, die ich an andere lege? Was erwartet mich da bei Gott? Ja, das sind die Fragen, die ich mir stelle. Bin ich so rücksichtsvoll und liebevoll, wie ich das von anderen erwarte? Bin ich so gründlich und gewissenhaft, wie ich das von anderen fordere? Entrüste ich mich über meine eigene Sünde so sehr, wie ich mich über die Sünde und das Versagen anderer Leute entrüste? Neulich habe ich jemandem gesagt, dass ich auf den Tag warte, dass wenn wir sagen, dass wir vergeben haben, wir tatsächlich auch vergeben haben und Werke der Vergebung auch leben. Das heißt, dass wir wieder mit einem weißen Blatt beginnen. Mit einem unbeschriebenen weißen Blatt, auf dem nicht mehr meine Verfehlungen draufstehen. Das heißt nämlich vergeben. Gott macht es. Gott macht jeden Tag mit uns letztendlich Neubeginn. Weißes Blatt. Und wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich habe es wieder versemmelt, dann zerreißt er das beschriebene Blatt und es ist weg. Jesus macht es. Kriegen wir das auch hin? Und dann hat es in mir selber gearbeitet, dass ich gedacht habe, ja und ich? Was sind denn die Werke der Vergebung in meinem Leben? Was muss ich denn tun? Welche Personen oder welche Situationen betrifft es mich? Dass ich konkret das auslebe, dass ich vergeben habe. dass ich mit einem weißen Blatt wieder jemandem begegne und sage, alles, was gewesen ist, ist hinten und ich vergesse es. Jesus sagt seinen Zeitgenossen, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen. Man kann es auch sagen, wie ihr gerichtet werden wollt, so richtet auch ihr. Wenn ihr Gnade und Barmherzigkeit, Verständnis und Güte von Gott erwarten wollt, dann lebt es jetzt in dieser Zeit mit euren Geschwistern und Nachbarn und Freunden und Bekannten aus. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, steigt in mir die Bitte auf, Herr, sei mir Sünder gnädig. Denn wie oft fälle ich ein Urteil, gebe ich Kommentare ab, die nicht angemessen, die voreilig und überlegt und unüberlegt sind und lieblos sind. Wenn ich mir die in diesem Sinne, wenn ich mich in diesem Sinne als Sünder sehe, dann kann ich Jesus nur um Vergebung bitten und kann anderen nur vergeben, weil ich vergeben muss, auch wenn es mir manchmal unendlich schwerfällt. Und ich denke, ich kriege das fast nicht runter. Trotzdem zu sagen, und ich vergebe. Und ich versuche, Werke der Vergebung zu leben. Nun ist also die Frage, sollen wir gar nicht urteilen, beurteilen, einschätzen, unterscheiden? Sollen wir zum Beispiel nicht sagen können, wenn etwas ganz offensichtlich falsch oder lieblos oder verletzend war, sollen wir das nicht sagen? Kommen wir zum dritten Punkt. Richtig richten. Wie ich unter Punkt 1 schon gesagt habe, können wir nicht existieren, wenn wir nicht beurteilen. Aber Jesus sagt, auf welcher Grundlage wir das tun sollen. Unsere Sicht, unsere Wahrnehmung, unser Urteilsvermögen darf nicht gestört und getrübt und behindert sein durch das, was in unserem Leben nicht aufgeräumt ist. Die Fenster müssen geputzt sein, damit das Licht reinfallen kann und wir aufräumen können. Wenn wir in unserem Leben nicht aufräumen, unseren Balken nicht entfernen und in einer falschen Haltung die Dinge beurteilen, dann sind wir nicht in der Lage, richtig zu richten. Lloyd-Jones sagt, es ist ein großer Unterschied, ob man Kritik übt oder überkritisch ist. Der Mensch, der sich des Richtens schuldig macht, in dem Sinne, in dem unser Herr den Begriff hier verwendet, ist der Mensch, der überkritisch ist. Was bedeutet, dass er sich an der Kritik um ihrer selbst willen erfreut und sie genießt. Ich fürchte, ich muss noch weitergehen und sagen, dass er ein Mensch ist, der an alles herantritt, was er zu kritisieren hat, in der Erwartung, Fehler zu finden, ja fast in der Hoffnung, sie zu finden. Erkennen wir uns da nicht auch etwas, dass wir gelegentlich diese Haltung haben, wenn der oder der predigt? Oder wenn der oder der was macht, wenn ich den und den sehe, oder die, jetzt mal sie auch, ist das nicht so, dass wir gelegentlich fast schon drauf warten, auf etwas, worüber wir uns dann aufregen können? Das zeigt die Abgründe unseres Herzens, ja, dass da noch einiges drin ist, was eigentlich herausgehört. Wenn wir also einen Balken in unserem Auge haben, wie wirkt sich das aus? Wie wirkt sich dieser Balken aus? Ja, der Balken kann zum Beispiel ein Problem in meinem Leben sein. Das schleife ich schon mit mir lange rum. Und dieses Problem ist noch nicht angegangen. Und nun ist es so, dass ich im Umgang mit anderen besonders auf dieses Problem hinweise, um von mir selber abzulenken, von meinem eigenen Problem. Oder aber ich spreche dieses Problem nicht an bei anderen, obwohl es dringend notwendig wäre, weil ich ja selber dieses Problem habe und mich dadurch schuldig sprechen würde. Versteht ihr, was ich meine? Ist es soweit klar? Ja, ich will nicht, dass ich mein Problem angehen muss. Deshalb spreche ich es bei anderen nicht an, weil sonst würde ich mich ja selber schuldig sprechen. Das Perverseste, was wir machen können, ist, dass wir uns selber so weit rechtfertigen, dass es für uns richtig ist und gut ist und tolerabel ist, dass wir es ausblenden und sagen, der oder die hat wirklich ein ernsthaftes Problem damit. Bei mir ist es was anderes. Und alle drei Varianten sind eigentlich nicht wirklich gut, hilfreich. Wenn ich also immer noch einen Balken in meinem Auge habe, eine Sünde, eine Gebundenheit, etwas, was mein Urteilsvermögen trübt, dann muss ich es ausräumen, muss ich es mir aus dem Auge ziehen oder ziehen lassen, wenn ich es selber nicht hinkriege, nicht den Mut habe oder nicht die Kraft habe. Und dann kann ich unter der Leitung des Heiligen Geistes das tun, wozu er mich auffordert. Und es kann durchaus sein, dass er mich dann auffordert, wenn ich Tabula rasa gemacht habe, den Bruder oder die Schwester dann auf etwas anzusprechen, was mir der Heilige Geist zeigt, auf was ich sie ansprechen soll. Jesus sagt, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist eigentlich der schwierigste Liebesdienst, den wir Brüdern und Schwestern machen können. Sie auf Dinge aufmerksam machen, wo Gott sie korrigieren will. Denn es besteht ja immer die Gefahr und die Möglichkeit, dass man das anspricht und damit eine Freundschaft, eine Beziehung zerstört und den Menschen verliert, wenn er nicht umkehren will. Aber das ist nicht unser Problem. Wenn wir es hinbekommen, in der richtigen Haltung, mit ungetrübtem Blick, mit reinem Herzen es zu tun. Also, ich muss in der Lage sein, das Verhalten als Sünde zu erkennen. Ja, dieser Vers sagt, wenn du einen Bruder sündigst, ich muss in der Lage sein, etwas als Sünde zu erkennen und auch willens sein, Sünde zu benennen. Ja, denn es ist eines, es als Sünde erkennen, aber den Willen und den Mut haben, auch zu sagen, hör zu, mein Lieber, das ist nicht richtig. Das ist, die Bibel sagt, Gottes Wort sagt, das ist Sünde. Tu es nicht mehr. Das erfordert Mut. Dazu brauche ich die Fähigkeit und die Freiheit zu beurteilen, ohne zu verurteilen. Das ist nicht unsere Aufgabe, jemanden zu verurteilen. Aber wir müssen beurteilen können, wenn wir ihm helfen wollen. Jesus wird verurteilen zu seiner Zeit. Nun kommen wir zu weniger dramatischen Fällen. Ja, da ging es um Sünde. Aber es gibt ja auch Situationen, wo wir eigentlich etwas Positives erreichen wollen, mit Unterscheiden, mit Werten und Beurteilen und so. Wenn es darum geht, jemanden zu ermutigen, Lob und Anerkennung auszusprechen, das ist ja auch etwas, was damit zusammenhängt, dass ich etwas realisiere, etwas notiere und dann sagen kann, hey, mir ist aufgefallen, das war richtig gut. Das ist ein Werturteil. Ja? Auch das muss möglich sein. Aber wenn meine Herzensaugen nicht rein sind, wenn Neid, Eifersucht, Missstimmungen sie trüben, dann können sie das Gute nicht sehen, nicht wahrnehmen. Das Gute und Lobenswerte nicht, also man sieht es und man kann es nicht anerkennen, wenn Neid, Eifersucht, Missgunst da ist. Und es kommt zu keiner positiven und konstruktiven Kritik. Es kommt nicht zu Lob, es kommt nicht zu Anerkennung. Neid, Missgunst, Stolz, Minderwert, Rechthaberei lassen es nicht zu, dass ich etwas Gutes beim anderen sehen kann. Auch wenn es offensichtlich ist. Reißen wir also den Neid, die Missgunst, den Minderwert, den Stolz und die Rechthaberei aus unserem Auge, aus unserem Herzen. Denn aus unserem Herzen kommen die bösen Gedanken. Da wird im Prinzip dann das Urteils, das ist eigentlich da, wo das passiert, nicht unsere physikalischen Augen, unser Inneres. Und dann sind wir fähig, ein gesundes und gutes Urteil zu fällen. Unser Text spricht dann noch davon, und da kommen wir jetzt zum letzten Vers, dass wir die Perlen nicht vor die Säue werfen sollen. Und da denkt man, was in aller Welt hat jetzt dieser Vers da verloren? Das ist doch, da kommt einem völlig deplatziert vor. Ja? Weil es geht dann nachher wieder in einer durchaus guten Weise weiter, also Warnung vor Irrlehren und so, aber das hier nach diesen Wahnsinnsversen. Aber wir müssen den Vers im Gesamtzusammenhang sehen. Er ist auf der Zielgerade einer langen Predigt von Jesus. Und dieser Vers spricht nicht nur vom unmittelbar davorstehenden, sondern von all dem, was Jesus in dieser Predigt gesprochen hat. Was meint dieses, dass wir die Perlen nicht vor die Säue werfen sollen? Der Begriff Perle kommt mehrfach in der Bibel vor. Könnt ihr nachsuchen in eurem Bibelprogramm oder in eurer Konkordanz. In manchen deutschen Übersetzungen des Alten Testamentes kommt Perle vor, wo eigentlich Koralle vorkommt. Offensichtlich waren Korallen, aus Korallen geformte Perlen dann gemeint und die waren kostbar. Und wir lesen in Sprüche 8, 11 davon, wie kostbar sie waren, aber was noch kostbarer ist, nämlich, denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Es gibt da noch Parallelstellen in Hiob 28, 18, Sprüche 3, 15, Sprüche 20, 15. In all diesen Stellen geht es um diesen Vergleich von Weisheit und den kostbaren Perlen, aber dass die Weisheit viel kostbarer ist. Und all das, was Jesus ihnen bisher gesagt hat, waren Perlen, waren Kostbarkeiten. Und nun sollen sie darauf achten, wem sie diese Kostbarkeiten weitergeben. Diese Aufforderung, darauf zu achten, wem sie diese Kostbarkeiten weitergeben, macht deutlich, dass Jesus beirichtet nicht sie aufgefordert hat, ihr Unterscheidungsvermögen an der Garderobe abzugeben und nie mehr anzufassen, sondern dass sie unterscheiden lernen müssen. Wer sind denn die Säue und die Hunde? Und wer sind die Säue und Hunde nicht? Jesu Lehre ist ihm kostbar. Und es ist keine Schleuderware. Wir denken immer, Jesus Evangelium muss jedem und allem unter die Nase gerieben werden. Aber wenn wir die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass seine Lehre kostbar ist, dass er seine Lehre für kostbar erachtet. Wir sehen das da, wo Jesus seine Jünger ausschickt und dort sagt, hey, wenn ihr geht durch die Dörfer und guckt, wo sie euch aufnehmen. Und dort, wo sie euch nicht aufnehmen, das schüttelt den Staub von euren Füßen. Ja, lasst nicht mal euren Staub in dieser Stadt, nicht mal den Hauch eines Segens von euch soll dort bleiben. Ja, im Prinzip ist das die brutale Auslegung. Ja, habt mit diesen Leuten nichts zu tun. Wir denken immer, ja, geht halt dann stiften. Nein, es heißt, das war, geht weiter. In Sprüche 31 spricht Gott, ja, Sprüche 31 ist allen bekannt, das Lob der tüchtigen Hausfrau. Und dort gibt es auch eine Stelle über Perlen. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, ist viel edler als die kostbarsten Perlen. Ja, eine tüchtige Frau ist kostbar als die kostbarsten Perlen. Und dann kommt das Erstaunliche. Und dann lesen wir in Matthäus 13, 45 im Gleichnis von Kaufmann und der Perle, dass Gott eine Perle gefunden hat, die alles übertrifft. Da kommt Perle und Frau oder Braut zusammen. Er spricht dort von der Brautgemeinde, von der Gemeinde, die er gekommen ist zu kaufen, für die er alles eingesetzt hat, sein ganzes Leben gegeben hat. So kostbar war ihm diese Brautgemeinde Perle. Dafür hat Jesus sein Blut gegeben. Er hat sie teuer erkauft, wie Paulus es sagt. Und auch sie darf nicht billig gemacht werden. Zur Gemeinde zu gehören, ist ein Vorrecht sondergleichen. Zur Gemeinde zu gehören, ist ein Vorrecht sondergleichen. Und mit diesem Vorrecht ist nichts zu vergleichen. Und wir sollen die Gemeinde, die Zugehörigkeit ebenso wenig billig machen, verschleudern, wie die Botschaft, die zu dieser Gemeinde einlädt. Ja? Die Botschaft des Evangeliums lädt zur Gemeinde ein. Die ist nicht billig. Und das, wozu diese Botschaft einlädt, ist auch nicht billig. Jesus lädt dich heute ein, Teil seiner Gemeinschaft zu werden, denn er hat für dich bezahlt. Er hat sein Blut gegeben. Und wenn du bereit bist, ihm dein Leben zu geben, dann wird er dich zu dieser Braut, zu dieser Kostbarkeit hinzufügen. Wir haben heute in der Lobpreiszeit schon viel davon gehört, von diesem wunderbaren neuen Mosaik, was er aus jedem Zerbrochenen von uns macht. Da darfst du dazugehören. Aber es kostet dich alles. Es hat Jesus alles gekostet. Es hat ihn sein ganzes Leben gekostet. Und nun kostet es dich dein Leben. Und nachdem du jetzt gehört hast, dass du beurteilen darfst, dass du entscheiden darfst, bist du in der glücklichen Situation, dass du eine Entscheidung fällen darfst. Will ich zu diesem Jesus gehören? Will ich seiner Botschaft, die kostbarer ist als alles andere, und seiner Gemeinde, die kostbarer ist als alles, was du hier auf Erden haben kannst, willst du dazugehören? Du kannst abwägen, du kannst urteilen und dann entscheiden. Und ich will mit dir beten, dass du die richtige Entscheidung fällst. Ich will auch für all die beten, die sich vielleicht angesprochen gefühlt haben durch die einzelnen Punkte, die ich angesprochen habe. Und wir bieten auch nach dem Gottesdienst hier Möglichkeit an, für euch zu beten. Sind Leute da vom Gebetsteam, die gerne mit euch beten. Und wir Ältesten sind auch gerne für euch bereit zu beten. Also nehmt sie in Anspruch. Und jetzt lasst uns aufstehen und ich will beten. Vater im Himmel, danke, dass wir immer wieder auch den Spiegel vorgehalten bekommen von dir. Danke, dass du uns nicht so lassen willst, wie wir sind, mit den Abgründen unseres Herzens, wo noch unerneuerte Teile sind, wo noch Finsternis ist, wo noch der alte Mensch sich austobt. Vater, ich bitte dich darum, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jeden Einzelnen inklusive mich berührst, wo wir einfach anfällig sind, andere zu richten und zu beurteilen und am Ende abzuurteilen und nicht merken, wie wir uns selber eigentlich verurteilen. Ich bitte dich darum, dass du unser Herz da reinigst, dass du uns bewusst machst, wo wir Gewohnheiten haben, die sich so fest verankert haben, dass sie zum Balken in unserem Auge geworden sind. Hilf du uns, sie jetzt auszureißen. Da, wo du Einzelne angesprochen hast, hilf du ihnen, diesen Balken auszureißen. Den Balken des Neides, den Balken der Missgunst, den Balken des Konkurrenzdenkens oder auch ein Balken von Sünde, von Gewohnheitssünde oder Suchtsünde, wo wir etwas in unserem Leben haben, was wir noch nicht angegangen sind. Hilf du uns, diesen Balken auszureißen. Vater, du forderst uns auf, zu beurteilen. Du forderst uns auf, Recht zu richten. Aber du sagst auch, dass wir nicht richten sollen, was oberflächlich zu sehen ist, sondern hilf uns, die Herzen zu sehen. Hilf uns, mit Barmherzigkeit die Menschen um uns herum anzusehen. Und hilf uns ihnen, wenn unsere Balken aus unserem Auge sind, ihnen zu helfen. Ihnen zu helfen, ihre Sünde zu erkennen, ihnen helfen, sie auf Dinge aufmerksam zu machen, wo du uns gesandt hast. Vater, ich bitte dich darum, dass du demjenigen, der sagen muss, ich bin noch nicht Teil von diesem herrlichen Dingens, wo der da erzählt hat, von dieser kostbaren Perle, von diesem herrlichen Kirchenfenster-Mosaik. Aber ich würde gern dazugehören. Ich würde mich gern in Gottes Bau einbauen lassen. Ich möchte gern eine Heimat finden, wo ich dazugehöre, wo ich weiß, ich bin Kind Gottes, ich gehöre Gott, ich habe eine ewige Perspektive. Ich bitte dich für diesen Menschen, der jetzt zuhört, oder später zuhört, bitte ich darum, dass du ihm hilfst, diese Entscheidung für sich zu fällen. Ja, ich will. Du bist an diesen Menschen dran, sonst würde sich die Frage nicht stellen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du ihn zu dir ziehst und er Ja sagen kann und Ja sagen will, eine Sehnsucht nach dir hat, auf die er reagiert. Und dann komm du in sein Leben. Hilf ihm, seine Herzenstür aufzumachen. Und komm du in sein Leben. Und lass ihn erleben, was es bedeutet, von neuem geboren zu sein. Danke, Jesus, dass du uns, wenn wir von neuem geboren sind, dann auch hilfst, tatkräftig unsere Balken und Splitter und alles, was uns hindert, ein Leben dir würdig zu leben, dass wir das dann aus den Augen kriegen, dass du uns dabei hilfst. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken heute und für dein Reden und für dein Handeln. Amen.
Vielen Dank, jetzt. Vielen Dank, Eugen. könnt gerade stehen bleiben, das ist perfekt. Ich möchte gern euch segnen. Der Herr, er segne euch und er behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr, er erhebe sein Angesicht auf euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch